Wer eine Bibel hat, kann mit mir das Buch der Richter aufschlagen. Ich will in einigen Worten versuchen, kurz den Textzusammenhang zu skizzieren, da ich gerade durch dieses Buch ja seit längerer Zeit predige, aber nicht jeder, der heute hier ist, dem gefolgt ist. Das Thema dieses Buches ist die Kanaanisierung des Volkes Gottes und die große Errettung Gottes. Die Kanaanisierung des Volkes Gottes deswegen, weil in diesem Buch besonders beschrieben wird, wie das Volk Gottes, Israel, wie sie immer mehr dem Volk Kanaan gleich werden. Und das Buch zeigt verschiedene Zyklen des Abfalls und der Errettung. Und nicht nur Kreise, dass es sich dreht wie in einem Karussell, dass sie immer wieder zurückkommen, dass sie von Gott abfallen und dann zu Gott rufen und Buße tun und Gott erweckt einen Richter, einen Retter. Und dann geht es wieder von vorne los, nachdem Gott ihnen eine Zeit des Friedens gegeben hat. Nein, jedes Mal geht es tiefer hinab und tiefer hinab und tiefer hinab. Und je tiefer sie hinabkommen, umso mehr muss man sich wundern und staunen über die große Güte und Gnade Gottes, die auch in den tiefsten Tiefen noch zu finden ist. Wir kommen zu dem Kapitel 10 heute. Tatsächlich habe ich über die ersten 5 Verse dieses Kapitels schon gepredigt, der 6. und der 7. Richter Tola und Jair, eine Zeit, in der Gott besonders Frieden gegeben hat. 2 Richter, von denen wir nicht sehr viel wissen, aber was wir wissen ist, dass in diesem kurzen Text, in diesen kurzen Versen beschrieben wird, wie Gott viele Jahre Frieden gegeben hat. In einer Zeit, wo das Volk nicht besonders fromm war, nicht als etwas, was sie verdient hatten, nicht als etwas, wo man zurückschauen kann und sagen kann, ja, im vorigen Kapitel ist ja beschrieben, wie sie Gott gesucht haben, wie sie Buße getan haben und deswegen hat Gott sie gesegnet. Nein, es war in einer Zeit, wo sie absolut nicht nach Gott gefragt haben. Und Gott hat dennoch solche Männer wie Tola, wie Jair erweckt und ihnen Frieden gegeben. Friedenszeiten, die sie zum Teil genutzt, aber wie wir heute sehen werden, zum großen Teil schlecht genutzt haben. Lasst uns das Kapitel 10 des Richterbuches gemeinsam lesen, damit wir das im Kontext, im Zusammenhang haben. Nach Abimelech stand auf, um Israel zu retten, Tola, der Sohn des Puwa, des Sohnes des Dodo, ein Mann aus Issachar. Er wohnte in Schamir im Gebirge Ephraim und errichtete Israel 23 Jahre und er starb und wurde in Schamir begraben. Nach ihm stand Jair auf, der Gileaditer. Er richtete Israel 22 Jahre und er hatte 30 Söhne, die auf 30 Eseln ritten und sie hatten 30 Städte. Diese nennt man die Zeltdörfer Jairs bis auf diesen Tag. Sie liegen im Land Gilead und Jair starb und wurde in Kamon begraben. Und die Söhne Israel taten weiter, was böse war in den Augen des Herrn. Sie dienten den Baalim und den Astaroth und den Göttern Arams und den Göttern Sidons und den Göttern Moabs und den Göttern der Söhne Ammon und den Göttern der Philister. Und sie verließen den Herrn und dienten ihm nicht. Dann brannte der Zorn des Herrn gegen Israel und er verkaufte sie in die Hand der Philister und in die Hand der Söhne Ammon. Und sie zerschmetterten und zerschlugen die Söhne Israel in jenem Jahr. Und zwar 18 Jahre lang, alle Söhne Israel, die jenseits des Jordan waren im Land der Amoriter, das in Gilead ist. Und die Söhne Ammon zogen über den Jordan, um auch gegen Juda und gegen Benjamin und gegen das Haus Ephraim zu kämpfen. So war Israel in großer Bedrängnis. Da schrien die Söhne Israel zu dem Herrn um Hilfe und sagten, wir haben gegen dich gesündigt, weil wir unseren Gott verlassen und den Baalim gedient haben. Und der Herr sprach zu den Söhnen Israel, ist es nicht so? Von den Ägyptern und von den Amoritern, von den Söhnen Ammon und von den Philistern. Und als die Sidonier und die Amalekiter und Maoniter euch quälten, und als ihr da zu mir schriet, da habe ich euch aus ihrer Hand gerettet. Ihr aber, ihr habt mich verlassen und habt anderen Göttern gedient. Darum werde ich nicht fortfahren, euch zu retten. Geht hin und schreit zu den Göttern um Hilfe, die ihr erwählt habt. Sollen sie euch doch retten zur Zeit eurer Not. Da sagten die Söhne Israel zu dem Herrn, wir haben gesündigt. Tu uns nach allem, was gut ist in deinen Augen, nur errette uns doch am heutigen Tag. Und sie entfernten die fremden Götter aus ihrer Mitte und dienten dem Herrn. Da wurde seine Seele ungeduldig über das Elend Israels. Und die Söhne Ammon wurden zusammengerufen und lagerten in Gilead und die Söhne Israel versammelten sich und lagerten in Mizpah. Da sagte das Volk, nämlich die Obersten von Gilead, eine zum anderen, wer ist der Mann, der anfängt, mit den Söhnen Ammon zu kämpfen? er soll das Oberhaupt aller Bewohner Gileads werden. Und dann geht es weiter in Kapitel 11. Als ich das Kapitel gelesen habe, ja besonders ab Vers 6, die heute der Predigttext darstellen, ich dachte an ein Lied, das im Jahre 1979 auf den Markt kam, ich weiß nicht, ob man das ein Lied nennen kann, von einer Band namens AC/DC. Ich war kein besonderer Fan von dieser Band, ich höre die auch heute nicht immer. Aber ich dachte daran, weil ich den Titel immer wieder gehört habe. Als Lehrer hörst du manches und kriegst manches mit, was gerade so in ist unter den Schülern. Also eine australische Band, die diesen Titel auf den Markt gebracht hat, Highway to Hell. Autobahn oder Schnellstraße zur Hölle. Highway to Hell. 1979. Der Sänger und Texter Bon Scott starb 1980. Ein Jahr später. Sein Tod war nicht besonders schön. Der Text dieses Liedes war nicht besonders schön, wie der Titel schon sagt. Also es ist keine christliche Band. Im Gegenteil. Bon Scott starb, indem er an seinem eigenen Erbrochenen erstickt ist. Wie an vielen Abenden ist er mit seinen Freunden ausgegangen, um sich zu betrinken, und war schließlich so stockbetrunken, dass er nicht mehr selber gehen konnte. Einer seiner Freunde brachte ihn ins Auto, wollte ihn zu seiner, wie sagt man das, wenn es nicht seine Frau ist, Freundin bringen. Die hat aber das Haus nicht aufgemacht, war vielleicht keine da. Dann ist er einfach zu sich nach Hause gefahren, hat ihn da im Auto liegen lassen, ist hochgegangen, hat sie schlafen gelegen. Morgens kam er runter und da war der Mann im Auto und war an seinem eigenen Erbrochenen erstickt. Ein Beispiel des Todes eines gottlosen Mannes. Menschen, die Gott verspotten, auch mit solchen Liedern, Highway to Hell. Und daran dachte ich, als ich dieses Kapitel gelesen habe. Wenn man dieses Kapitel liest, und zwar im ganzen Zusammenhang der vorigen Kapitel von Richter, man merkt wirklich, hier ist ein neuer Tiefpunkt erreicht, wenn man so will, auf dem Weg zur Hölle. Ich habe das angedeutet, es geht immer tiefer mit dem Volk Gottes, nicht mit den Kanaanitern, nicht mit den Söhnen Gomorras oder mit Sodom und Gomorra, sondern die Israeliten, sie kommen immer tiefer, tiefer und tiefer. Und hier ist ein neuer Tiefpunkt erreicht. In den vorigen Kapiteln ist immer mal erwähnt, ja, sie dienten Baal. Hier ist am Anfang gleich erwähnt, da werden eine Menge Götter aufgezählt. 7 verschiedene Gottheiten aus allen möglichen umliegenden Ländern. 7, sodass angezeigt wird, alles was auf dem Markt der Möglichkeiten, auf dem religiösen Markt angeboten wurde, hatten sie heimgeholt. Allen Göttern haben sie gedient und sind von ihrem Gott abgefallen. Es ist ein sicherer Weg zur Hölle, den sie beschritten haben, nachdem Gott ihnen so viel Gnade und Güte erwiesen haben, nicht nur einem der fremden Götter zu dienen, sondern der Gesamtheit aller Götter, die sie nur irgendwie finden können. Und man kann sagen, schau dir das Verhaltensmuster der Israeliten in diesem Buch, besonders in diesem Kapitel an, so leben Menschen, die auf der Schnellstraße zur Hölle sind. Und die Schnellstraße zur Hölle ist es nicht deswegen, weil hier von besonders schlechten Menschen, von Mördern und Massenmördern oder so von Zuhältern die Rede ist, sondern von solchen, die sagen, wir sind das Volk Gottes. Wir sind die Christen. Wir sind die Gemeinde, würden wir in heutigen Worten sagen. Und das sind die Kinder derer, die Gott aus Ägypten herausgeführt hat und die dieses Land erobert hatten, die Kanaan erobert hatten. Und hier nun sind die Kinder und Kindeskinder dieser Generation. Und sie sagen, ja, unsere Eltern waren Christen oder sie gehörten zu dem Volk Gottes und die davor auch schon und die davor auch schon. Und wir sind das auserwählte Volk, es kann uns nichts passieren. Okay, zwischendurch mal hier und da mit den anderen Göttern geliebäugelt. Aber sie leben so, dass sie im Vollbewusstsein ihrer Erwählung und ihrer Gotteskindschaft zur Hölle gehen, weil sie nämlich nicht erwählt sind und weil sie nicht Kinder Gottes sind, sondern sich betrügen darüber. Nun, es ist eine Warnung. Es ist nicht eine Empfehlung, möglichst schnell auf dieser Schnellstraße zu fahren, sondern ja, wie eine Schnellstraße, wie eine Autobahn oder alle Straßen hier in Deutschland, gibt es hier und da Schilder, Warnschilder. So, ich kam mir ein bisschen vor wie auf so einer Brücke, die über die Autobahn geht, und manchmal, wenn man auf der Autobahn fährt, sieht man, da oben steht einer, oder man kann da selber oben stehen, dann sieht man so ein Stück runter die Straße, und wenn man an so einer Stelle ist, dann sieht man auch verschiedene Schilder, Warnschilder. Gott in seiner Güte, er hat überall auf dem Weg zur Hölle Warnschilder aufgestellt. Er ist so gütig, dass er nicht will, dass irgendwer verloren geht, sondern dass alle errettet werden. Und darum stellt er immer wieder, und zwar je öfter, je näher man an den Abgrund kommt, immer wieder Warnschilder auf. Und bei jedem dieser Warnschilder ist eine Abzweigung auf den rechten Weg. Dahin, wo das Heil ist, zu Jesus Christus, zur Erlösung. Warnschilder geben eine Hoffnung. Zum Beispiel auf den Autobahnen sieht man oft die Warnschilder 3,50 Meter. Wir hatten einen Freund, der umgezogen ist, und dann hat er sich auch so einen 7,5 Tonner geliehen. Ihr wisst schon, wie die Geschichte weitergeht, ne? Also einen 7,5 Tonner geliehen, und man fährt ja nicht jeden Tag mit so einem Ding, aber der hat das Ding vollgeladen und ist dann halt von A nach B gefahren über die Autobahn, und da war so ein Schild. Und wer weiß schon, wie hoch ein 7,5 Tonner ist. Da war so ein Schild. Wer guckt schon dahin, wenn er sonst immer PKW fährt? Aber zu dem Schild gehörte eine Brücke. Und irgendwie war das Auto gerade so ein kleines Stückchen zu hoch. Nur so ein Stückchen. Die Brücke hat eine kräftige Schramme gekriegt, aber das Auto war im Eimer. Das hat eben den ganzen Aufbau abgerissen, mit allem, was er da drin hatte, sein ganzes Mobiliar und so weiter war im Eimer, der LKW war kaputt. Er hat ein Warnschild einfach nur übersehen. Und es war auch nicht so, dass da ganz viel zu hoch war, sondern nur ein kleines Stückchen. Und so ist es auf dem Weg zur Hölle, über sie ein Warnschild. Und auch wenn es nur ein kleines Stückchen ist, wo es nicht passt. Die Pforte zum Himmel ist schmal. Und wenn es nur ein kleines Stückchen ist, wo du einfach nicht durchkommst und du deswegen auf die breite Straße gehst, es ist egal, ob es nur ein kleines Stückchen ist oder 2 Meter, wenn es nicht durchgeht, dann ist die Katastrophe komplett. Manche sagen, ja, gut, ich habe mal gelogen, ja. Heute Morgen haben wir gelesen in der Gesetzeslesung in 1. Korinther 6, Lügner werden nicht ins Reich Gottes kommen, Ehebrecher werden nicht ins Reich Gottes kommen. Okay, mal ein Seitensprung, so ein kleines Stückchen und die Katastrophe ist komplett. Hier sind einige Warnschilder und ich möchte nur 5 davon nennen. Jetzt einige Warnschilder auf dem Weg zur Hölle, die warnen. Und die besonders Kinder, junge Leute, überhaupt Menschen in Gemeinden warnen davor, auf diesem Weg weiterzugehen, sich selber zu betrügen. Und ich tue das nicht auf einer Grundlage, dass ich das nie getroffen hatte. Jeden Tag als Lehrer sehe ich Kinder hier in Wetzlar in unserer Schule, die aus frommen Elternhäusern kommen. Die Eltern haben die, wo sie sagen, das sind Christen, es kann uns nichts passieren, wir gehören zur Gemeinde. Und die sich so betrügen. Du siehst, ihr Leben ist ganz genau so voll mit falschen Ideen, wie es hier bei den Israeliten auch war. Lass uns diese Warnschilder betrachten. Jedes nur kurz. Erstes Warnschild, das uns hier begegnet. Missbrauche nicht die Güte Gottes. Ja, Warnschilder sind meistens so in Form von einem Verbot. Manche sind ein Gebot, hier rechts abbiegen. Manche so, die Runden sind ein Verbot. Missbrauche nicht die Güte Gottes. Genau das ist es nämlich, was die Israeliten hier tun und auch, was die allermeisten Menschen heute auf diesem Planeten und ganz besonders hier in unserem Land tun. Sie missbrauchen die Güte Gottes. In den ersten Versen des Kapitels ist beschrieben, wie Gott ihnen 55 Jahre Frieden gegeben hat. Und sie hätten diese Zeit des Friedens nutzen sollen, um Gott zu suchen, um gesunde Gemeinden zu bauen, die über viele Generationen halten. um wirklich das Wort Gottes kennenzulernen und ihre Kinder in Frieden, in den Familien und in den Gemeinden zu lehren. Aber sie haben es nicht dazu genutzt. Vers 6 heißt, sie taten weiter, was böse war in den Augen Gottes. Und dann wird aufgezählt, welchen Götzen sie allen dienten. Die Güte Gottes, diesen Frieden, den er ihnen geschenkt hat, unverdienterweise, sie haben ihn missbraucht. Gott hat sie von allen Feinden errettet und ihnen Ruhe und Frieden gegeben. Und was tun sie jetzt? Sie sagen, jetzt haben wir Ruhe, jetzt brauchen wir diesen Gott nicht mehr. Wir wollen mal sehen, was mit den anderen Göttern so ist. Und dann tun sie, was auch wir heute in unserem Land tun, was auch die Gemeinde Jesu oder die christlichen Gemeinden allzu oft tun. Sie dienen nicht diesem einen Gott. Sie öffnen sich für andere Religionen. Es geht nicht darum, dass man sich für andere Menschen, andere Kulturen öffnet, für Menschen aus fremden Ländern. Aber allzu oft, wenn in unserem Land gepredigt wird, kein Fremdenhass und die große Toleranz, dann ist etwas Falsches darunter verstanden. Ich glaube, niemand liebt die Fremden und die Ausländer und Menschen aus anderen Kulturen mehr, als die Kinder Gottes das tun. Jedenfalls sollte es so sein. Es sollten sie mehr lieben als irgendein anderer Mensch auf dieser Welt. Aber was hier in unserem Land propagiert wird, ist ja nicht wirklich diese Liebe zu den anderen, sondern es werden diese fremden Kulturen, diese Religionen propagiert. Das Christentum wird verteufelt und der Islam wird propagiert. Als sei das der gleiche Gott der Christen. Und der Dalai Lama bekommt den Friedensnobelpreis. Und wir stellen uns noch einen Buddha irgendwo im Wohnzimmer auf die Wohnzimmerbrett, damit jeder sieht, wie weltoffen wir sind. Und wir benutzen all die Mittel, die aus dem Fernen Osten kommen für Heilung und so weiter. Alle Religionen sind ja doch irgendwie gleich. Man hurt mit allen Götzen, die auf dem Markt zu finden sind. Und das ist ein Missbrauch der Güte Gottes. Gott hat unser Land seit so vielen Jahren so gesegnet, anstatt ihn zu suchen, anstatt die Zeit zu nutzen, Gottes Angesicht zu suchen, verachten wir seine Güte. Paulus schreibt in Römer 2, Vers 4, verachtest du den Reichtum seiner Güte und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Nach deiner Störrigkeit und deinem unbußfertigen Herzen aber häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der einem jeden vergelten wird nach seinen Werken. So, es ist nichts Neues, was wir heute erleben. Paulus war damit konfrontiert und zur Zeit der Richter war es auch so. Es ist die Bosheit des Menschen, es ist unsere Bosheit, von Gott so abzufallen und die Güte Gottes zu missbrauchen. Aber Paulus lehrt uns, damit ziehst du dir den Zorn Gottes zu. Und wir sehen das in diesem und im nächsten Kapitel, wie das aussehen kann. Das ist ein Warnschild auf dem sicheren Weg zur Hölle. Missbrauche nicht die Güte Gottes. Gebrauche sie zum Guten für deine Seele. Nutze die Zeit des Friedens, um Frieden mit Gott zu machen. Nicht mit anderen fremden Göttern, sondern mit dem lebendigen Gott. Schlag nicht die Zeit tot, so wie das heute in unserem Land üblich ist. Mit Internet und mit WhatsApp und mit Spielen und mit Sport und mit Fernsehen und mit allen Dingen, die möglicherweise in sich gar nicht schlecht sind, aber die dich einfach davon abhalten, die dir Zeit stehlen, um das zu tun, was gerade Not tut. Das eine, nämlich Jesus zu suchen und sein Licht und die Erlösung in ihm. Nutz die Zeit des Friedens, der Gesundheit, die Gott dir in seiner Güte schenkt. Vielleicht bist du jung und denkst nicht an morgen. Denk an Bon Scott. Bon Scott war 33 Jahre. Und heute dachte er nicht dran, dass er morgen tot sein würde. Sie waren gerade groß rausgekommen mit diesem Lied. Und da hat Gott gesagt, Schluss. Der Herr des Lebens und des Todes hat gesagt, fertig. In einer Nacht nehme ich dein Leben von dir. Du weißt nicht, ob du morgen noch lebst. Tue Buße heute und nutze die Zeit des Friedens und der Gesundheit, die Gott dir gibt. Und hüte dich dabei vor anderen bösen Strategien des menschlichen Herzens, die dich doch noch sicherer in die Hölle treiben wollen. Ein zweiter Warnschild. Ein zweiter Warnschild auf dem sicheren Weg zur Hölle, eine Warnung vor billiger Buße. Und auch das tun sie hier. Ist nicht ganz so durchsichtig. Erheuchelte Buße geht in vielerlei Weise durch, wird nicht durchschaut, wird akzeptiert als wirkliche Buße. Aber lasst uns den Text hier genau betrachten. Die Israeliten tun hier billige Buße, als sei Gott eine Art Automat. Bis hierher haben sie das öfter mal ausprobiert, nachdem sie mit den anderen Göttern gehurt haben, nachdem sie dann in Schwierigkeiten gekommen sind, andere Völker sie unterdrückt haben, haben sie Buße getan und Gott hat ihnen geholfen. Okay, das ist offensichtlich das Rezept. Du musst zu Gott beten und dann hilft dir Gott. Ist Gott so naiv? Als könnte man einfach sagen, Entschuldigung, aber jetzt hilf mir aus dem Schlamassen und zwar schnell. Klammer auf, damit ich dann weiter nach meinem bösen Herzen in meiner Sünde leben kann, ohne nach Gott zu fragen. Klammer zu. So handeln die Israeliten hier. Vers 10. Da schrien die Söhne Israel zu dem Herrn um Hilfe und sagten, wir haben gegen dich gesündigt, weil wir unseren Gott verlassen und den Baalim gedient haben. Und man kann sagen, das ist doch wunderbar. Ist das nicht Buße? Endlich kommen sie zur Besinnung und bekennen ihre Sünden und kehren um. Ist doch toll. Aber aus der Reaktion des Herrn im nächsten Vers können wir erkennen, dass er diesen Hilfeschrei nicht als wirkliche Buße angesehen hat. Er hat es nicht angenommen. Ich überspringe mal und gehe zu Vers 14, wo Gott spricht. Geht hin und schreit zu den Göttern um Hilfe, die ihr erwählt habt. Sollen die euch doch retten zur Zeit eurer Not? Gott akzeptiert es nicht. Gott sagt, nee, so nicht. Und zwar leicht zu verstehen für uns, die wir ein bisschen außerhalb stehen, schwer zu verstehen, wenn man wirklich mittendrin ist. Sie wollen einfach nur Gottes Hilfe in Anspruch nehmen. Sie wollen Gott als Notnagel nehmen. Das war der Zweck ihrer Buße. Aber das ist eine billige Buße. Das ist eine falsche, eine erheuchelte Buße. Wenn Buße das Ziel hat, Gott zu manipulieren, damit er mir doch gefälligst hilft. Wenn Buße nicht ihre Ursache darin hat, dass ich Leid über meine Sünde trage, dass ich meine Sünde erkenne und aus Leid darüber zu Gott komme und sage, Herr, es tut mir wirklich leid und hilf mir, Erlösung in Christus zu finden. Paulus schreibt in 2. Korinther 7, Vers 10, denn die Betrübnis nach Gottes Sinn bewirkt eine nie zu bereuende Buße zum Heil, die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Wahre Buße hat eine Betrübnis, eine Traurigkeit, die wirklich zum Heil führt. Es geht Hand in Hand mit einem Bekennen der Sünde und dann des Anrufens des Namens Jesu. Gott, du hast einen Erlöser gegeben. Ein Hinwenden zum Kreuz, zu Christus als dem einzigen Mittel und der einzigen Hilfe. Und da eine vollständige Kapitulation vor diesem Kreuz. Das sehen wir bei den Israeliten überhaupt nicht. Sie kapitulieren nicht. Sie sagen, okay, es war schlecht, was wir gemacht haben. Aber hilf uns. Das ist der zweite Warnschild. Hüte dich vor billiger Buße, vor geheuchelter Buße. Gott ist kein Flaschengeist. Wenn du ihn brauchst, dann machst du die Flasche auf, komm raus, löse mein Problem und dann, okay, alles in Ordnung, wieder rein in die Flasche, Stöpsel drauf. So ist Gott nicht. Es gibt eine Art von Gebet und Buße, die in Wirklichkeit Verachtung Gottes ausdrückt, weil man ihn so behandelt, als könnte man ihn wie einen der Götzen behandeln. Denen konnte man irgendein Opfer bringen und die Erwartung war, jetzt mussten sie aber auch was tun, aus Dankbarkeit dafür, dass man ihnen ein Opfer gebracht hat. Gott verachtet solche Opfer, weil sie eine Verachtung ihm gegenüber ausdrücken. Und ihr Lieben, das ist nicht etwas, was nur die da draußen betrifft. Ich will nochmal daran erinnern, das ist eine Warnung an die Israeliten der damaligen Zeit und an das Volk Gottes der heutigen Zeit, an uns Christen. Wir können das tun. Wir können mit billiger Buße vor Gott kommen. Wir können es uns leicht machen, wenn es darum geht, Sünden zu bekennen, auch als Christen. Oder vielleicht auch, wenn Leute unter uns zum Kinder unter uns zum Glauben kommen, nicht dastehen bleiben, dass man zu Gott ruft, nur um Hilfe zu erhalten, sondern wirkliche Buße zu tun. Aus Herzenszerbruch zu Gott zu kommen. Leid darüber zu tragen, dass man einen solchen lieben Vater im Himmel geschmäht hat mit seiner Sünde. Dass man einen solch guten, liebevollen Erlöser mit seiner Sünde betrübt hat. Und dass man diesen Geist Gottes betrübt hat mit seiner Sünde, der so rein ist und uns leitet auf dem Weg. Bekennen wir unsere Sünden so? Oder bekennen wir unsere Sünden, weil wir einen Plan haben? Gott, hilf mir. Hüte dich vor billiger Buße. Aber wenn dieses zweite Warnschild missachtet wird, dann kommt vielleicht ein drittes. Ein Warnschild nach dem anderen. Die Güte Gottes ist so groß. Er warnt so viele Menschen so oft, bis zuletzt. Ein dritter Warnschild. Und manche von den Warnschildern sind ein bisschen, ja, brutal würde man sagen. Vorsicht, Steinschlag. Da sieht man dann, wie die Steine runterkommen und so ein Auto zertrümmern. Vorsicht vor Gottes Missfallen. Hüte dich vor Gottes Missfallen. Es ist nicht so, dass Gott einfach nur ein lieber Gott ist, der zu allem, was du sagst, sagt, okay, aber ich hab dich ja doch lieb. Das ist nicht der heilige und gerechte Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Wir lesen das hier in Vers 11. Der Herr sprach zu den Söhnen Israel, ist es nicht so, von den Ägyptern und von den Amoritern, von den Söhnen Ammon und von den Philistern, und als die Sidonier und Amalekiter und Maoniter euch quälten, und als ihr da zu mir schriet, da habe ich euch aus ihrer Hand gerettet. Ihr aber, ihr habt mich verlassen und habt anderen Göttern gedient. Darum werde ich nicht fortfahren, euch zu retten. Ich werde nicht fortfahren, euch zu retten, sagt Gott. Er drückt sein Missfallen aus. Er sagt, mir reicht das jetzt mit euch. Und er zählt auf, was er bisher gemacht hat. Und so wie am Anfang diese 7 verschiedenen Gottheiten aufgezählt werden, die umliegenden Völker, so zählt Gott nun 7 verschiedene Situationen auf, aus denen er sie gerettet hat. Angefangen damals bei den Ägyptern. Von Ägypten, also als er sie herausgeführt hat aus der Gefangenschaft in Ägypten. Und dann aus verschiedenen Situationen, wo er sie einfach errettet hat, schon vorher. Und wie sie 7 verschiedenen Gottheiten gedient haben, in vollkommenem Abfall, so hat er ihnen eine vollkommene Rettung gegeben. Aus jeder einzelnen Not bis hierher hat er ihnen geholfen. Und manchmal hatten sie nicht mal zu ihm geschrien und er hat ihnen doch geholfen. So gut ist Gott, so haben sie seine Güte missbraucht. Und an der Stelle, wo sie diese falsche Buße tun, da sagt er diesmal, nein, ich werde nicht fortfahren, euch zu retten. Hüte dich vor Gottes Missfallen. Hüte dich davor, seine Geduld zu missbrauchen. Es kommt ein Augenblick, wo Gott sagt, jetzt ist Schluss. Und das ist der dritte Warnschild. Vorsicht, Gefahr. Gottes Zorn ist so lange auf dir, bis du wirklich mit deinen Sünden zum Kreuz kommst. Eine Entscheidung für Jesus hilft dir nicht. Ich habe eine Menge Schüler, die sich schon gesehen, die sich für Jesus entschieden haben und die dann trotzdem in die Welt gegangen sind. Zugehörigkeit zu einer Gemeinde hilft dir nicht. Ich weiß von vielen Menschen, die zu einer Gemeinde gehören, ja auch zu einer evangelikalen Gemeinde. Und trotzdem, wenn du ihr Leben anschaust, dann weißt du genau, das sind solche Menschen. Sie sind auf dem Weg zur Hölle, nie wirklich zu Jesus gekommen. Fromme Eltern helfen dir nicht. Wie viele Menschen, glaubt ihr, sind heute in der Hölle, die fromme Menschen hatten, die fromme Eltern hatten? Nur eines hilft dir, wahre Buße zu tun und zu Jesus Christus zu kommen, zum Kreuz zu kommen und darum ringen, durch diese schmale Pforte ins Himmelreich einzudringen. Und Geschwister, die Warnung für uns ist hier noch einmal. Im Alltag, im Umgang miteinander, wir sind oft leicht fertig im Umgang mit dem Bekennen von Sünde. Ich weiß nicht, wie das bei euch geht, aber ich muss das bekennen. Wir sind oft schnell, entweder einfach zu sagen, okay, da wächst schon Gras drüber, wir haben ja Vergebung, oder in einer oberflächlichen Weise zu sagen, Entschuldigung, und dann geht's weiter im Text. Ohne wirkliche Beugung unter die Sünde, ohne wirkliche Demütigung vor dem, gegen den man gesündigt hat, ohne eine wirkliche Vergebung vom Herrn zu suchen. Entschuldigung, war nicht so gemeint. Und nur damit Ruhe ist, geht's dann weiter. Und der andere ist ja verpflichtet, mir zu vergeben. Der will ja auch Christ sein. So gehen wir manchmal mit Sünde, mit Buße um. Das gefällt Gott nicht. Und wir bekennenden Christen scheuen uns rückhaltlos, unsere Sünden zu bekennen. Der Stolz hindert uns. Es ist so leicht, eine oberflächliche Entschuldigung hervorzubringen. Vorsicht, das gefällt Gott nicht. Wir lesen in der Schrift über die Verheißungen für die Vergebung. Und oft lesen wir das auch hier im Gottesdienst, 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Ein gewaltiges Wort. Und missbrauchen wir es nicht manchmal, weil dieser erste Teil, wenn wir unsere Sünden bekennen, weil wir da zu oberflächlich sind und zu sehr wie die Israeliten hier, ja Gott, wir haben gegen dich gesündigt, aber jetzt hilf mir. Gottes Güte ist groß, aber unsere Trägheit und unser Stolz ist auch sehr groß. Hier erklärt Gott deutlich sein Missfallen über diese billige Buße der Israeliten. Und er will auch dadurch sie zur Buße führen. Auch das ist ein Warnschild, wenn er ihnen sagt, ich werde euch nicht weiter retten. Sie sollen doch zur Besinnung kommen. Sie sollen doch ein bisschen schockiert sein, in sich gehen und dann denkt man, jetzt werden sie doch wirklich Buße tun. Jetzt werden sie sich doch wirklich warnen lassen. Und da kommt ein vierter Warnschild. Und der steht schon ziemlich nah am Abgrund. Ein vierter Warnschild. Vorsicht, hüte dich vor einem verhärteten Herzen. Ein verhärtetes Herz. Wenn jemand über das erste Warnschild fährt und dann über das zweite und dann über das dritte und es ging bis dahin gut, was sagt dann die Logik, die menschliche Logik? Es wird auch weiterhin gut gehen. Ja, wir lesen im Neuen Testament davon, auch ihr habt schon lange gesagt, euer Jesus kommt und bis jetzt ist er noch gar nicht gekommen, es ist nichts passiert. Und so fährt, kann man sich vorstellen, der mit dem LKW da hoch, ja, auf die Autobahn, auch dann kommt dieses Schild und da fährt 1 Kilometer, nichts passiert, 2 Kilometer immer noch schön und vielleicht 5 Kilometer, nichts passiert. Och, jetzt fahre ich auch durch. Aber es kommt der Augenblick, wo die Brücke da ist. Und die Brücke ist härter als der LKW. Und das Gericht Gottes ist härter als jede Brücke. Vorsicht, ab. Vorsicht, Abgrund, Vorsicht vor einem verhärteten Herzen. Die Israeliten, sie handeln hier so. Vers 15, nachdem Gott sie zurechtgewiesen hat, sagten die Israeliten zu dem Herrn, wir haben gesündigt. Tu uns nach allem, was gut ist in deinen Augen, nur errette uns doch am heutigen Tag. Und sie entfernten die fremden Götter aus ihrer Mitte und dienten dem Herrn. Da wurde seine Seele ungeduldig über das Elend Israels. In eine schwierige Stelle. Manche der Kommentatoren, die ich gelesen habe, sind wirklich der Meinung, dass das echte Buße nun war. Und ich kann ihnen dabei nicht folgen. Ich denke nicht, dass es echte Buße war, sondern wirklich etwas, was sie gelernt hatten, wie man mit Gott umgeht. Etwas gelernt hatten, wie heute in unserer Sprache könnte man sagen, wie man als Christ sich benimmt. Man betet halt zu Gott, vergib mir. Einige Gründe, warum ich dem nicht folgen möchte, dass das wirklich echte Buße war. Das eine ist im Aufbau des Buches der Richter begründet, wie gesagt, es geht bei jedem Schritt immer tiefer und wir sind hier an einem Tiefpunkt, wo wirklich diese Verdorbenheit der Israeliten zu diesem Zeitpunkt zutage tritt. Und dann sehen wir, in den früheren Zyklen dieses Abfalls und der Errettung hat Gott an der Stelle, wo sie zu ihm gerufen haben, einen Retter, einen Richter berufen. Das tut Gott hier nicht. Es kommt gleich der nächste Richter im nächsten Kapitel, es kommt Jephtha, aber wir lesen nirgends, dass Gott ihn beruft. In den letzten Versen sieht man, wie sie anfangen, sich selber umzugucken und wie sie selber einen Richter sich nach ihren Vorstellungen ernennen. Gott beruft hier keinen Retter, der sein Volk rettet. Und dann das, was dann kommt durch diesen Retter, auch das werden wir dann im nächsten Kapitel sehen, ist keine echte Rettung wie bei den Vorigen. Es ist verbunden mit großem, schrecklichem Gericht. Das kann ich jetzt hier noch nicht ausführen, aber es ist ein Grund dafür, dass ich dazu gekommen bin zu sagen, das hier ist keine echte Buße. Und woran man es sehr deutlich auch hier an dieser Stelle sieht, ist, wenn sie beten, tun's nach allem, was gut ist in deinen Augen, nur rette uns am heutigen Tag. Also eine bedingungslose Kapitulation. Gott, mach, was du willst, verlang von uns, was du willst, aber rette uns, hilf uns aus dieser Situation, dass die Philister uns so bedrücken seit 18 Jahren. Und das ist keine echte Buße. Wie ich gesagt habe, wenn wir das Ziel haben bei Buße nur, dass Gott uns jetzt aus dieser zeitlichen Not rettet und dass wir ein schönes Leben haben hinterher und immer weiter dann in unseren Sünden leben können, das ist keine echte Buße. Was sie hier zeigen, ist wieder Zweck. Dass der Zweck ihrer Buße ist, sie wollen wieder Ruhe, sie wollen wieder Frieden haben. Aber nicht, hier ist nichts zu erkennen von einem Schmerz und von einer Zerknirschung über ihre Sünden, von einer echten Hinwendung zu Gott. Ja, sie tun die fremden Götter weg und sie dienen dem Herrn, das heißt, sie feiern da einen Gottesdienst. Wunderbar. Aber wir werden sehen, wenn man das weiterliest, da ist keine echte Umkehr zum Herrn vorhanden. Und ja, ich gebe zu, das ist nicht leicht zu sehen. Und ich weiß nicht, wie viel davon in unseren Gemeinden, in unserer Kultur durchgeht als Buße, wo Menschen, man ihnen zuspricht, ja, jetzt bist du auch ein Christ, aber wo sie nicht mehr getan haben als die Israeliten hier. Äußerlich so was zu sagen, okay, ich bekehre mich zu Jesus, aber dann kein wirklich verändertes Leben, keine wirkliche Nachfolge, keine wirkliche Hingabe. Und es war auch so wichtig bei der Taufe heute oder auch in der Predigt über die Taufe, da ist ein Punkt, wo es dann heißt, okay, du bist mit Christus gestorben, du bist auferstanden und nun, jetzt geh hin und folge dem Herrn treu nach. In dem Lied haben wir gesungen, den Rest deiner Tage diene dem Herrn treu. Und auch da werden wir lange suchen müssen an dieser Stelle, dass sie wirklich dem Herrn treu gedient haben. Ein Gottesdienst macht noch nichts für ein Leben der Nachfolge. Ein vierter Warnschild. Warnung vor einem verhärteten Herzen. Und ein letzter verzweifelter Versuch, um sie wirklich abzuhalten vor diesem Abgrund der Hölle. Ein umfassendes Verbot. Ihr kennt dieses Schild da, so ein rundes Schild mit einem roten Rand und innen drin weiß. Verbot für Fahrzeuge aller Art, da darf keiner durchfahren. Ein umfassendes Verbot. Und das ist Selbsthilfe statt Warten auf den Herrn. Für diese Situation, wo es darum geht, sich zu Gott zu bekehren, zu Jesus zu bekehren, ist das genauso wichtig wie für jede Situation, wo wir als Christen das Angesicht Gottes suchen, wo wir über unsere Sünden Buße tun, ja, und auch da, wo wir Gottes Willen suchen für bestimmte Entscheidungen in unserem Leben, sei es jetzt bei Einzelnen oder als Gemeinde. Es geht nicht ohne Warten auf den Herrn. Und wenn wir dem Herrn vorgreifen, anstatt auf ihn zu warten, dann helfen wir uns selbst. Ein umfassendes Verbot. Und so handeln die Israeliten hier. Sie benutzen Religion als Notsystem, nachdem sie gebetet haben, nach dem Gottesdienst. Na, was sollte jetzt kommen? Was sollte jetzt kommen, wenn es echte Umkehr ist? Jetzt sollten sie weiter mit Gebet und Fasten auf das Eingreifen Gottes warten. Eine ähnliche Situation wie damals bei Saul. Wir haben kürzlich eine Predigt darüber gehört von Nathanael über 1. Samuel, wo von Saul die Rede ist, es geht um den Kampf gegen die Philister und Samuel hat gesagt, warte, bis ich komme und dann bringe ich ein Opfer da und dann gehst du in den Kampf. Und Samuel sagt, keine Zeit zu warten. Saul sagt, keine Zeit zu warten. Da kommen schon die Philister. Ich kann aber auch nicht in den Kampf ziehen, ohne ein Opfer dargebracht zu haben. Also ich bringe jetzt ein Opfer da und dann ziehe ich einen Kampf. Und kaum hat er das gemacht, da kommt Samuel und sagt, das hättest du nicht machen sollen. Warum warst du ungehorsam? Jetzt hat Gott dein Königtum verworfen. Gott hätte jetzt das bestätigt, aber du hast nicht gewartet. Die Israeliten, sie sind in Not. Das heißt in Vers 17, die Söhne Ammon wurden zusammengerufen und lagerten in Gilead. Und die Söhne Israel versammelten sich und lagerten in Mizpah. So die zwei Heere stehen sich gegenüber. Da sagte das Volk, nämlich die Obersten von Gilead, eine zum anderen, wer ist der Mann, der anfängt, mit den Söhnen Ammon zu kämpfen? Der soll das Oberhaupt aller Bewohner Gileads werden. Also mit anderen Worten, okay, jetzt geht's aber los. Gottesdienst ist vorbei, Amen, tschüss. Wir haben keine Zeit, auf Gott zu warten. Der Feind zieht heran, was machen wir jetzt? Wir untersuchen unsere eigenen Ressourcen, dann legen wir los. Wir brauchen einen Anführer, wir brauchen einen, der kampferprobt ist, der uns in den Kampf ziehen kann, sonst haben wir keine Chance. Komm, wir machen eine Stellenausschreibung. Was ist die Qualifikation des Mannes, den wir suchen? Derjenige, der so viel Mut hat, dass er als Erster in den Kampf zieht, der wird unser Chef. So sieht nicht eine Auserwählung Gottes eines Richters aus. Wenn wir mal gucken, wie Gott es bei Gideon gemacht hat. Oder wie Gott durch Deborah auch zu Barak gesprochen hat. So sieht das nicht aus. Sie benutzen hier ihre eigenen Ressourcen, um sich selbst zu helfen. Und sie stellen sich vor, wie muss ein Heerführer aussehen, und dann schreiben sie ihre Qualifikationen auf, und bei diesen Qualifikationen wird manches offenbar. Suchen wir einen Mann, der von Gott für diese Aufgabe berufen und bevollmächtigt ist, einen gottesfürchtigen Mann, so wie Josua vielleicht vorher, oder einer von den vorigen Richtern, Kaleb, Othniel. Und yes, das waren alles Männer mit Mut. Und natürlich brauchen wir Männer mit Mut. Aber es waren Männer, die ihren Mut aus der Gottesfurcht hatten. Und hier ist nicht gefragt nach Gottesfurcht. Wir brauchen einen Mann, egal wie es moralisch bei ihm aussieht, egal ob er eine Beziehung zu Gott hat oder nicht. Wir brauchen einen, der voranzieht und der Ahnung hat von Kriegsführung. Nun, eine Lehre sicher ist für uns, wir brauchen auch Männer mit Mut in der Gemeinde. Wir brauchen auch Anführer. Wir brauchen Älteste und Diakone für die Gemeinde in Frankfurt, die dort entstehen soll. Und auch hier für diese Gemeinde brauchen wir weiter Männer und Frauen, die hier dienen können, aber in der Furcht Gottes. Und gemäß der Qualifikationen, die Gott uns in seinem Wort gegeben hat. Wir brauchen Missionare und Gemeindegründer, die wir aussenden können. In so vielen Orten, von denen wir wissen, wir würden so gerne jemanden hinschicken, geh hin und hilf dort eine Gemeinde zu gründen. Wir haben niemanden. Was für Leute suchen wir? Was für Qualifikationen brauchen sie? Tun wir es wie die Israeliten hier? Er muss gut reden können, er muss eine gute Personalität haben, er muss all diese Eigenschaften haben, die man in der Welt sucht. Oder nehmen wir die Qualifikation, die Gott uns gegeben hat? Und vor allem, warten wir auf Gott? Nutzen wir die Zeit, die Gott uns gegeben hat, damit wir die Gemeindeglieder, die Gott hier zusammenführt, zu Jüngern Jesu heranbilden? So ein kleines Bäumchen wächst nicht über Nacht zu einer großen Eiche oder zu einem Apfelbaum mit vielen Früchten. Haben wir Zeit oder sind wir unter Druck? Wir müssen jetzt. Haben wir Zeit mit der Gemeindegründung in Frankfurt oder können wir warten, dass Gott grünes Licht gibt? Und wenn es darum geht, Menschen zu berufen, zu Ämtern in Frankfurt oder auch hier zu Missionaren, Gemeindegründern, haben wir Zeit, auf Gott zu warten? Können wir wirklich beten und fasten? Haben wir uns darin geübt als Gemeinde und auch als Einzelne? Hier ist ein fünftes Warnschild, ein umfassendes Verbot für jeden, der Jesus nachfolgen möchte. Für jeden, der nicht auf dieser Highway to Hell verloren gehen möchte, hilf dir nicht selbst. Warte auf Gott. Suche Gottes Angesicht ernstlich, bis er eingreift und handelt. Ich will schließen mit Psalm 37, einigen Versen aus Psalm 37, Vers 3, wo David, der Mann Gottes, uns das wirklich zeigt. wo er im Gebet vor dem Herrn das beschreibt. Dieser Weg zum Herrn im Vertrauen auf ihn. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes. Wohne im Land und hüte Treue. Habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Befiehl dem Herrn deinen Weg. Vertraue auf ihn, so wird er handeln und wird deine Gerechtigkeit aufgehen lassen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Sei still dem Herrn. Harre auf ihn. Entrüste dich nicht über den Weg dessen, dessen Weg gelingt, über den Mann, der böse Pläne ausführt. Lass ab vom Zorn, lass den Grimm, entrüste dich nicht. Es führt nur zum Bösen. Hilf dir nicht selbst, fang nicht an, selbst zu kämpfen, mit eigenen Kräften. Harre auf den Herrn. Wir wollen es nicht den Israeliten nachtun, die hier irgendwie eine Hilfe bekommen haben, aber so, dass es aus ihrer eigenen Kraft war und nicht so, dass sie wirklich auf den Herrn gewartet haben. Lass uns wirklich darin üben, auf den Herrn zu warten und ihn anzurufen, Geschwister, dass wir beten zu Hause in unseren Häusern um die Nöte, die wir haben in der Gemeinde, dass wir uns vor ihm beugen und unsere Sünden nicht oberflächlich, nicht leichtfertig bekennen und dass wir von ihm Hilfe erwarten zu seiner Zeit und auf seine Weise. Möchte der Herr uns dazu segnen. Amen.